War es wirklich ein historisches Treffen, die Gipfelschau von Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un? Der erste Schritt zu einem echten Frieden auf der koreanischen Halbinsel? Gestern nun gab es Nachrichten von Satellitenbildern, die beweisen sollen, dass Nordkorea eine Raketentestanlage demontiert. Der deutsche Außenminister Heiko Maas reist also genau zum richtigen Zeitpunkt in die Region. Erst nach Japan, dann nach Südkorea. Anlass zu fragen, wie der Stand des Nordkorea-Konflikts ist und wer neben den USA und Nordkorea welche Rolle in dem Konflikt spielen kann. Die Fragen gehen an Erik Balbach vom Institut für Koreastudien an der FU Berlin. Herr Balbach, gestern wurde also gemeldet, dass Nordkorea offenbar beginnt, eine Raketentestanlage abzubauen. Erleben wir denn gerade den Beginn eines ernsthaften Friedensprozesses?
Wir können momentan noch nicht genau sagen, in welche Richtung sich dieser jetzt eingeschlagene Weg tatsächlich führt. Es ist sicherlich ein gutes Zeichen. Es stellt eine vertrauensbildende Maßnahme seitens Nordkoreas dar, dass man in der Sohae-Weltraum-Raketentestanlage eben einen Rückbau jetzt über Satellitenbilder beobachtet hat. Die Frage wird jetzt natürlich erstmal sein, kurzfristig, was sind die Gegenleistungen der USA? Denn Nordkorea wird auf diese Schritte Gegenleistungen erwarten. Und wird es tatsächlich gelingen, jetzt einen langfristigen diplomatischen Prozess zu initiieren, an dessen Ende tatsächlich die Denuklearisierung Nordkoreas steht? Ein solcher Prozess kann gut und gerne 15 bis 20 Jahre dauern und bedarf eben einen ja auch enormen politischen Willen, eventuell über die gegenwärtig herrschenden Administrationen hinaus. Das ist eine sehr schwierige, sehr langfristige Aufgabe.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die Gegenleistungen. Also was muss bei diesem Deal sozusagen, was müssen die USA, was muss der Westen Nordkorea anbieten? Und man kann sich ja ein bisschen ausrechnen, was die Nordkoreaner haben wollen. Denn wahrscheinlich Sicherheitsgarantien für das Regime. Wie kann man denn in dieser Konstellation überhaupt etwas für die Menschenrechte in Nordkorea tun?
Also Sie sagen es erstmal ganz richtig. Die Lösung der Nuklearfrage führt am Ende nur über die Etablierung eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel. Denn jede Nuklearmacht, die nach Nuklearwaffen strebt, tut zumindest zum Teil dies aus den Gründen der nationalen Sicherheit. Und Nordkorea stellt eben keine Ausnahme zu dieser Regel dar. Also auch Nordkorea strebt nach Sicherheit. Und in dieser Situation, in der so viel Misstrauen auch herrscht zwischen den involvierten Mächten in Ostasien, Sicherheit herzustellen, ist für sich genommen schon eine sehr große Aufgabe. Sie sprachen jetzt die Menschenrechte an. Das ist eine zweite sehr wichtige Herausforderung. Aber wir müssen die Frage stellen, was ist das richtige Format, um mit Nordkorea in einen Dialog über Menschenrechte zu gehen? Denn eins hat die Vergangenheit gezeigt, sobald Nordkorea einen Menschenrechtsdialog als sozusagen politische Waffe empfindet, die gegen Nordkorea gehalten wird, dann ziehen sie sich aus einem solchen Dialog zurück oder treten erst gar nicht ein. Insofern müssen die Vorbereitungen für einen etwaigen Menschenrechtsdialog sehr gut geplant sein und man muss genau schauen, mit wem spricht man, wer sitzt am Verhandlungstisch eines solchen Dialoges. Die EU wäre sicherlich ein möglicher Player in dieser Frage.
Gucken wir mal ein bisschen die historische Dimension an. Eigentlich ist der Korea-Konflikt ja aus einem Bürgerkrieg zweier Seiten entstanden, der aufgeladen war durch die geopolitische Situation des Kalten Krieges. Wird denn jetzt sozusagen mit diesem Weg die Wiedervereinigung der Koreas vollkommen zu einer Utopie?
Nun ja, die Frage der Wiedervereinigung muss immer über die Normalisierung der Beziehungen führen. Der Ende letzten Jahres informell und ab Januar dann formell begonnene innerkoreanische Dialog ist sicherlich ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung, aber es ist eben nur ein erster Schritt. Es gibt so viele Herausforderungen, sowohl im innerkoreanischen Verhältnis als auch zwischen den Mächten Ostasiens, dass man hier ebenfalls einen sehr langen Atem braucht. Und wenn wir dann sehen, dass eine Denuklearisierung Nordkoreas über diesen Prozess führt, Normalisierung der politischen Beziehungen, Etablierung eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel und erst dann kommt am Ende sozusagen die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, dann weiß man, wie komplex, wie schwierig, sicherlich auch immer mal wieder frustrierend, aber dennoch wie wichtig dieser Prozess ist.
Sie haben jetzt sozusagen den ersten Schritt eines Normalisierungsprozesses angesprochen. Eine besonders positive Kraft bei diesem Normalisierungsprozess, und das ging ein bisschen unter, finde ich, in letzter Zeit, war ja vor allem auch der südkoreanische Präsident Moon, der eher schon von Anfang an auf eine Entspannungspolitik gesetzt hat. Kann denn der Ururenkel Willy Brandt, Heiko Maas, dort Anstöße geben? Stichwort Entspannungspolitik Ost-West?
Also diese Erfahrungen werden in Südkorea schon seit vielen Jahren sehr genau studiert. Aber die Unterschiede sind natürlich sehr groß. Wir können schauen, und das ist sicherlich für Korea dann auch relevant, was ist im Detail passiert, beispielsweise, wie wurden das Ost- und Westdeutsche Militär zusammengelegt. Das sind Fragen, die sicherlich von relevant sind, sozusagen auf der Mikroebene, auf der großen Makroebene, auf der systemischen Ebene sind die Unterschiede doch gewaltig, sowohl was das regionale Umfeld anbelangt, also Europa, die ja sehr schnell multilaterale Strukturen geschaffen hatten, die es in Ostasien vergleichbar nicht gibt, aber eben auch was das innerdeutsche im Vergleich zum innerkoreanischen Verhältnis anbelangt. Es gab eben nie einen heißen Krieg zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie hatten den Koreakrieg angesprochen vorhin, der hat im Grunde alles verändert.
Und jetzt vielleicht noch zu der Rolle des südkoreanischen Präsidenten Moon, die ja so ein bisschen verschwindet hinter Donald Trump und Kim Jong-un zurzeit.
Ja, das liegt aber auch ein bisschen mit der selbstdefinierten Rolle südkoreanischer Präsidenten auch schon in der Vergangenheit. Und Moon Jae-in ist da ein ganz wichtiger Vertreter dieser Gunst sozusagen, nämlich die Rolle der Mittelpower, der Mittelmacht. Südkorea versteht sich selbst als Mittelmacht und sozusagen auch als Mittler zwischen Nordkorea und den USA. Und da gehört es eben auch dazu, zu dieser Rolle, dass man selbst sich sozusagen nicht ganz so sehr in den Vordergrund drängt, sondern eben den Hauptakteuren in der Nuklearfrage, und das sind nun mal Nordkorea und den USA, sozusagen die Bühne überlässt, aber nichtsdestotrotz im Hintergrund ganz, ganz wichtige Arbeit übernimmt. Und ohne Südkorea wäre auch der Annäherungsprozess zwischen den USA und Nordkorea sicherlich nicht da, wo er jetzt ist.
Bundesaußenminister Heiko Maas reist ja nicht nur nach Südkorea, sondern auch nach Japan. Nun ist auch ein bisschen untergegangen in letzter Zeit das JEFTA-Abkommen zwischen Japan und der EU, ein Freihandelsabkommen, das einen gemeinsamen Wirtschaftsraum schafft, der 600 Millionen Menschen umfasst und ein Drittel der weltweiten Wirtschaftskraft. Und noch ein wichtiger Aspekt bei diesem Abkommen ist auch, dass über Japan die EU auch mit dem transatlantischen Freihandelsraum verbunden ist, aus dem ist Donald Trump ja ausgestiegen. Aber da sind eben Länder dabei wie Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Peru und weitere ostasiatische Staaten. Wird die EU jetzt über diesen Pakt mit Japan auch zu einem pazifischen Player und wird auch eine größere Rolle vielleicht in der Zukunft im Nordkorea-Konflikt spielen?
Nun, es steht außer Zweifel, dass Europa, die Europäische Union, einer der wichtigsten wirtschaftlichen Player in dieser Region darstellt. Aber eben sicherheitspolitisch ist der Einfluss doch sehr begrenzt. Das bedeutet aber nicht, dass Europa keine Rolle zu spielen hätte. Das liegt daran, weil die politischen Interessen Europas in der Region durchaus eben unmittelbar berührt werden. Denken wir an die Frage von Proliferation von Massenvernichtungswaffen, die Frage von Menschenrechten, die Frage einer regelbasierten Weltordnung, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Pluralismus. Das sind ja alles europäische Kerninteressen, die Europa eben auch in dieser Region vertreten muss und vertreten soll. Aber der direkte diplomatische Einfluss gerade auf die großen militärischen, sicherheitspolitischen Fragen in der Region, da wird sicherlich Europa auf absehbare Zeit nicht unmittelbar am Verhandlungstisch sitzen, was daran liegt, dass noch immer die Sicherheitsarchitektur in Ostasien sehr stark von den bilateralen Bündnissen der USA mit den Mächten der Region geprägt wird.
Sagt Erik Balbach vom Institut für Koreastudien der FU Berlin. Wir sprachen über den Stand im Nordkorea-Konflikt aus Anlass des Besuchs von Bundesaußenminister Heiko Maas in der Region. Herr Balbach, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.